Ich sehe es so, dass der Bitcoin tatsächlich an der einen oder anderen Stelle angegriffen werden kann.
Aber der große Elefant im Raum ist jetzt die überbordende Staatsverschuldung und die Unfähigkeit der Politik, damit fertig zu werden.
Und jede linke Partei der Welt sollte sich dagegen mit Händen und Füßen wehren. Und dass das nicht geschieht, ist ein absolutes Armutszeugnis. Ja.
Genau, also wir haben Nico aus Wien, ehemaliger Pressejournalist, würde ich jetzt mal sagen, Redakteur und jetzt Vollblut-Bitcoiner mit seinem, wie ich finde, genialen Podcast, unbedingt mal reinhören. Also jetzt muss es 2, 3 mehr Abos geben, finde ich. Dann haben wir Sascha Matusek, Steuerberater, aber von der guten Seite, der dann auch sich mit Krypto gut auskennt tatsächlich. Wir haben Horst natürlich da, den kennt ihr alle. Der hat auch über Great Taking schon ein großartiges Video gemacht. Robert Wittje, ich glaube, der Mann, wenn es um Gold geht natürlich, hat Solid Gold, Flex Gold mitgegründet, ist ein Bruder im Geiste seit Jahren. Wir haben wunderschöne Gespräche schon gehabt. Wir haben viel gemeinsam auch unternommen. Wertefonds zum Beispiel haben wir gemeinsam initiiert. Und natürlich Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt und jetzt sind Sie Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute und auch, würde ich jetzt mal sagen, Österreicher wie Nico, aber halt im Herzen eher. Genau. Ja, wir haben das Thema heute Vermögensschutz, weil es sind unsichere Zeiten. Die Politiker werden immer übergriffiger, überall Defizite, Schuldenberge sind am Steigen und wir sehen einfach, dass jetzt natürlich der Staat dazu neigt, entweder Ausgaben zu generieren, beziehungsweise natürlich Steuern und Schulden zu machen. Und ich möchte mit dem Horst kurz anfragen, weil du hast was vorbereitet. Du hattest auch ein Video gemacht zu The Great Taking von Mr. Webb. Du hast ein paar Zahlen mitgebracht.
Ja, die Geschichte kam 2024 mit dem Buch vom Herrn Webb auf den Markt. Und ich habe erst das Ding so ein bisschen angeguckt und gesagt, was will denn der?
Ne? Ja. Vielleicht kannst du auch kurz erklären, was er gesagt hat.
Der hat also gesagt, dass es das The Great Taking geben wird, dass man euch all eure Wertpapiere wegnehmen wird. Nada, Schluss. Und da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch verrückt und so. Dann hat es bis 25 gedauert, bis ich ein bisschen nachgedacht habe. Und dann bin ich hingegangen und habe mich mal vernetzt und habe mal mit hohen Bankvorständen dann gesprochen. Einige wussten was, andere sagten, gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, um was reden wir denn eigentlich? Um welche Beträge reden wir? Und um hier die Bühne für alle mal ein bisschen aufzuspannen, wollte ich die Beträge nennen, um die es hier geht, die ich mal zusammengesucht habe. Die Zahlen finden sich nicht exakt, wenn schon unsere Politiker nicht wissen, was für ein BIP Deutschland hat, nämlich die 4,6 Billionen, also 4.600 Milliarden BIP. In Euro, in Dollar sind es dann 5,6 oder sowas, Billionen Dollar. Und dann denkt man sich, naja, das ist ja eine ganz gute Zahl, große Wirtschaftsmacht der Welt. Und dann schaut man nach USA, wo liegt da das BIP? Und es ist jetzt bei 33 Billionen US-Dollar. Und dann sagt man sich, ja, das sind auch ordentliche Zahlen. Dann fragt man sich, wo ist das BIP der Welt? Das liegt jetzt auch bei 130 Billionen Dollar Welt-BIP. Und dann schaut man sich an, wie hoch sind denn jetzt die Aktienkapitalisierungen? Wenn man die alle zusammenzählt, liegt man, glaube ich, auch bei 150 Billionen Aktienkapitalisierung auf der Welt. Und dann denkt man sich, na ja, alles gleiche Größenordnung, sieht doch ganz gut aus. Und dann schaut man sich die Schulden an. Und die liegen mittlerweile bei 350 Billionen Schulden, die wir auf der Welt haben. Auch da ist nicht alles dabei, weil nicht alles den Statistiken unterliegt. Also wir haben irgendwo einen Faktor 3 von den Schulden zu den Aktien, die da sind. Das ist jetzt schon mal verdächtig. Dann schauen wir uns mal an, wie die Deutsche Bank aussieht. Die hat also eine Bilanzsumme von 1.500 Milliarden ungefähr. Und bei einer Bank ist das in erster Näherung, nicht stimmt nicht ganz, ist das die Kreditsumme, die eine Bank ausgegeben hat mit ihrer Giralgeldschöpfung, 1.500. Und dann sagt man, was hat die Deutsche Bank für ein Eigenkapital? Das muss ja dann dieses Geld irgendwie decken. Ne? Dann guckt man sich das an. Und die letzten Mal, als ich hingeschaut habe, kann jetzt schon 2 Jahre her sein, lege es mir nicht fest, kommt auf die Größenordnung an, waren das 58 Milliarden Eigenkapital zu 1.500 Milliarden Bilanzsumme. Wenn man zu UBS schaut, schaut es deutlich schlechter aus. Sie haben sogar nur 50 Milliarden Eigenkapital zu einer höheren Bilanzsumme mit der Credit Suisse zusammen. So, und dann guckt man sich an und fällt dann über so einen Posten bei der Deutschen Bank in der Bilanz, dass sie nämlich einen Derivatehandel, jetzt kommen wir schon langsam zum The Great Taking, dass sie einen Derivatehandel betreiben. Das sind Geschäfte miteinander wetten. War früher sehr vernünftig, dass die Lufthansa sich ihren Treibstoffpreis fürs nächste Jahr versichert hat, dass Maschinenfabriken, die Maschinenaufträge haben sich ihre Wechselkurse versichert, haben alles gut. Aber auf einmal haben sie angefangen zu wetten und zu zocken und haben also die Spieltische auf der ganzen Welt aufgestellt. Und die Deutsche Bank, wie gesagt, Eigenkapital 58 Milliarden, hat einen Spieltisch von, das letzte Mal, als ich geschaut habe, von 45, nicht Milliarden, Billionen. Das Tausendfache haben sie auf ihrem Spieltisch liegen. Da denkt man sich, na ja, das ist doch jetzt aber was, ne? Und dann ist die Deutsche Bank zwar ein großer Fisch, aber lange nicht der größte Fisch auf der Welt. Und dann guckt man so und zählt so zusammen, was haben denn die anderen Spieltische als an Einsätzen, ne? Und dann kommt man drauf, dass man hier an eine Billiarde rankommt. Also wir sind in unseren exponentiellen Zeiten von den Millionen über die Milliarden, über die Billionen jetzt bei den Billiarden angekommen. Wenn man einen Zahlen anschaut, dann sind es erst 900 Billionen auf dem Spieltisch. Wenn man andere hört, die sagen schon 1,5 Billiarden. Ich kann das nicht beurteilen. Diese Tische sind hochgradig nicht reguliert. Man weiß nicht, was da drin ist. Und all diese Derivate, da muss man jetzt Sicherheiten stellen, um diese Verträge miteinander zu machen. Diese Sicherheiten muss man auf Differenzen stellen. Und wenn jetzt solche Deals verloren gehen, werden Sicherheiten gezogen. Das funktioniert alles im Rahmen der normalen wirtschaftlichen Tätigkeit. Wenn es aber mal massiv daneben geht, die Sicherheiten, die in Europa frei werden, wandern für die nächsten Deals nach USA und von dort aus wandern sie nach Japan. Und wenn jetzt irgendwo Japan fällt, Sicherheiten gezogen werden, sind auf einmal für Europa für den nächsten Börsentag keine Sicherheiten mehr da. Und da sagt der Herr Webb, dass Ihre Aktien, die Sie meinen, die im Sondervermögen Ihres Brokers liegen, dass die als Sicherheiten verwendet werden. Und da ist dann das Problem, dass es dort präferierte Schuldner gibt. JP Morgan Chase war so ein Fall. Die hatten einen Gerichtsprozess im Falle der Lehman Brothers Pleite, dass die dort Sicherheiten verwertet hatten von Lehman Kunden. Und 2011 oder so oder 2012 kam dann das Urteil und JP Morgan hat verloren. Und im Nebensatz wurde dann gesagt, aber JP Morgan muss nicht zahlen. Das ist ein präferierter Schuldner. Die durften das machen. Fertig. Okay. Geld war weg. So, und das war jetzt mein Beitrag hier.
Ja, den fand ich sehr spannend. Jetzt haben wir zum Glück auch einen absoluten Insider von der Deutschen Bank, nämlich den ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer. Wenn Sie die Zahlen hören, können Sie das nachvollziehen? Ist das so? Gibt es tatsächlich die Gefahr, dass mein Aktiendepot kein Sondervermögen ist, sondern als Sicherheit herangezogen wird?
Das glaube ich nicht. Aber nochmal kurz zu den Zahlen, die sehr eindrucksvoll sind. Als Volkswirt und ehemaliger Bankmitarbeiter habe ich natürlich auch immer vor Augen, dass für jede Verpflichtung gibt es halt eine Forderung. Ne? Das nettet sich aus. Insofern, wenn Sie sagen, es gibt so viele Schulden, dann gibt es aber auch so viele, die das wiederum als Vermögen einbuchen können. Der zweite Punkt, der mir bei den Zahlen aufgefallen ist, die sehr interessant sind, ist ja, dass wenn Sie die Derivate nehmen, da ist ja für jeden, der jetzt einmal eine Wette auf fallende Kurse setzt, ist wieder einer, der die Gegenwette nimmt. Insofern ist es immer ein Paar, ja, die da zusammenkommen. Und wenn man jetzt natürlich alle die Kontrakte aufaddiert, kommt man auf gigantische Summen. Das ist richtig. Noch mal eine Bemerkung, was die Banken angeht. Die Banken sind ganz spezielle Tiere in der Wirtschaftswelt, ne? Deren Geschäft ist es, Kredite zu vergeben und Geld zu produzieren. Und das Eigenkapital ist sowas wie ein kleiner Versicherungsschutz, den sie selbst vorhalten. Und dahinter steht dann aber auch der Staat, der wiederum dann durch Einlagenversicherung und so weiter das garantiert. Das wollte ich noch so anfügen. Aber was da aus den Zahlen herauskommt, ist jetzt, und jetzt gehe ich ein bisschen einen Schritt zurück, ist eine Entwicklung, die wir über die letzten Jahrzehnte, ich würde mal sagen, so eigentlich so ab den 70er Jahren gesehen haben. Es ist eine gewaltige Finanzialisierung der Welt insgesamt. Das aber wiederum ist ein Ergebnis der Tendenz hin zur Globalisierung. Denn wenn Sie internationalen Handel betreiben, der immer intensiver wurde, ich komme gleich dazu, dass sich das ein bisschen jetzt verläuft, aber der immer intensiver wurde, wenn Sie, wie in den 80er Jahren geschehen, die Kapitalverkehrskontrollen streichen, ja, dann verzahnt sich die Wirtschaft immer mehr durch Handelsbeziehungen und Finanzbeziehungen. Und was wir da sehen aus diesen Zahlen, ist diese gewaltige Entwicklung, die man als Finanzialisierung bezeichnen könnte. Jetzt sagen manche, das ist schlecht, weil da gibt's Risiken. Unterm Strich muss man aber sagen, hat diese Entwicklung auch enormen Wohlstand beschert. Der Finanzmarkt hat es ermöglicht, dass in der Realwirtschaft alle diese Dinge entstanden sind, die uns jetzt auch zugutekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, und da sind wir wahrscheinlich, dann kommen wir wieder zusammen, dass man erkannt hat, dass man erlebt hat, zunächst mal in der großen Finanzkrise 2007/08, ne, Lehman-Pleite, Sie hatten das ja schon mal, und dann auch später in der Pandemiezeit, dass man erkannt hat, dass man diese Verzahnung vielleicht überdimensioniert hat, dass man zu abhängig war, dass man zu viel Leverage gemacht hat, das war jetzt Stichwort Finanzkrise, dass man sich zu stark auch von den Lieferketten, von der Verteilung der Lieferketten abhängig gemacht hat. Und jetzt kommt eine gewisse Gegenbewegung. Also bottom line ist, ich würde mich jetzt von diesen gewaltigen Zahlen nicht so aus den Schuhen heben lassen, sondern ich möchte durchblicken, was bedeutet das? Wo haben wir übertrieben? Wo müssen wir korrigieren? Aber ich würde jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, das ist alles schlecht und wir sind jetzt alle irgendwie verdammt, da in einem großen Crash unterzugehen.
Aber wenn Sie jetzt 2008 heranziehen zu den aktuellen Schuldenständen, zu den Spekulationen, ja, wo die Aktienmärkte stehen, trotz der Deglobalisierung, Deindustrialisierung, der globalen Krisen, sind wir jetzt anfälliger, fragiler oder glauben Sie, das ganze System, die Börsen sind sicherer, stabiler aufgebaut wie 2008? Also kann doch mal sowas passieren wie Lehman Brothers oder Credit Suisse?
In den 2000er Jahren war das größte Risiko eigentlich der Bankensektor und das hat sich ja dann auch bewährt, weil die wahnsinnig geleveraged waren, weil man da auch Produkte erfunden hat, wo man die so ein bisschen an die mittelalterliche Alchemie erinnerte, wo man dachte, man könnte eigentlich Dreck in Gold verwandeln, Stichwort Subprime, ne? Da hatte die Finanzindustrie sich als Alchemist betätigt, aber diese Sache ging schief. Seither würde ich meinen, dass es im privaten Sektor, im Finanzsektor, in den Kapitalmärkten deutlich solider geworden ist. Das stört mich ehrlich gesagt momentan nicht so sehr. Was mich stört ist, dass in diesen Krisen parallel dazu, wo sich der Privatsektor, auch die privaten Haushalte, die Unternehmen, die Banken, alle, wo die sich etwas zurückgenommen haben mit dem Leverage, mit dem großen Kredithebel, sind die Staaten reingegangen. Jetzt sind die Staaten das große Problem. Die Staatsverschuldung ist gigantisch und die Staaten haben kein Konzept, wie sie da rauskommen sollen. Das ist meines Erachtens jetzt die viel größere Bedrohung als das, was im Finanzmarkt da ist. Da kann es immer mal krachen, klar. Aber der große Elefant im Raum ist jetzt die überbordende Staatsverschuldung und die Unfähigkeit der Politik, damit fertig zu werden.
Ja. Vielleicht ein Wort kurz dazu. Ja.
Ich sehe da die perverse Situation, dass die Schulden, die die Staaten machen, die Sicherheiten für die Derivate stellen. Je mehr die Staaten ihre Schulden machen, das ist das Collateral für die gesamten Derivate oder viel Collateral dafür. Das heißt, hier ist der Staat und das Spielcasino an den Tischen ist miteinander verbunden, weil diese Sicherheiten da sein müssen. Kein Deal ohne Sicherheit. Das unterschreibe ich vollkommen. Aber die Frage ist, wie werthaltig sind diese Sicherheiten, die vom Staat jetzt ausgegeben werden? Was passiert, wenn Deutschland von AAA abgewertet wird, was nicht so lange in der Zukunft sein wird? Dann sinken die verfügbaren Collaterals für diese ganzen Deals und auf einmal muss der Staat wieder noch mehr Schulden rausgeben, um diese Sicherheit zu bringen.
Aber in dieser Schuldenspirale sind wir ja. Wir sehen ja seit Jahren, dass die Staaten immer mehr Schulden produzieren, um die Krisen abzupuffern, abzufedern. Wir sehen, der Anleihenmarkt signalisiert auf jeden Fall Stress und wir sehen natürlich auch, dass die Schuldenspirale weiter zunimmt und der Staat versucht natürlich über Inflation die Schuldenberge abzubauen. Richtig. Und auch der Goldpreis, wo wir jetzt gleich bei dir sind, der Goldpreis ist ein ganz klares Signal, eine Art Fieberthermometer über den Zustand unseres Geldsystems, über den Zustand unseres Wirtschaftssystems. Und er signalisiert lediglich eigentlich, dass das alte Geldsystem wahrscheinlich im Sterben liegt. Ja. Weil wir sehen ein Rekordhoch, also ich sag's auch immer und immer wieder, ein Rekordhoch in Gold bedeutet im Umkehrschluss immer ein Rekordtief in Papierwährungen. Egal ob Franken, Euro oder Dollar. Und daher gehen die Frage an dich. Du bist seit 30 Jahren im Goldmarkt tätig. Okay, 20 Jahre, die grauen Haare sind gefärbt. Wie nimmst du die Situation wahr? Glaubst du, dass das Finanzsystem wieder sozusagen am Limit ist? Ihr habt wahrscheinlich den Rekordumsatz eures Lebens gemacht. Was machst du aus der ganzen Mischung, die wir gerade sehen mit Zeitenwende, Goldpreisrekordhoch, Anleihemarkt im Abwärtsschwung?
Ja, Marc, du hast ja schon die richtigen Stichworte gegeben und auch Herr Professor Meyer, Sie haben ja den Elefanten im Raum angesprochen, die überbordenden Staatsschulden, die jetzt vorangegangene Schulden in anderen Segmenten ersetzen. Mein Blick auf die Dinge ist erst einmal, dass wir seit 1971 global in einem Schuldgeldsystem leben. Was bedeutet das? Geld ist nicht mehr materiell gedeckt und limitiert hinsichtlich seines Emissionsvolumens durch vormals Gold, sondern mittlerweile nur noch den Gesetzen der Mathematik, der Exponentialität ausgeliefert. Sprich, es wird Geld per Kreditschöpfung, per Giralgeldschöpfung, die größten Mengen im Banksystem geschaffen. Und das ist erst einmal ein System, das bedingt eine ständige exponentielle Ausdehnung der Menge, damit es nicht in sich wieder implodiert, ähnlich wie wir es in den 30er Jahren hatten und ähnlich auch, wie es drohte, 2008 kaskadenartig zu implodieren. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir es mit einer geldsystemischen Ursache all dieser Phänomene zu tun, über die wir heute sprechen. Und das lässt sich in der Tat ableiten an der Entwicklung des Goldpreises als Fieberthermometer oder für mich als Nagel in der Wand, weil in der Tat nicht der Goldpreis steigt, sondern die Währungen werden erodiert durch Überdehnung, durch immer schnellere Ausdehnung ihrer zugrunde liegenden Mengen. Und auf die Frage, wo entwickelt sich dieses System hin? Da bin ich tendenziell weniger in dem Lager, die jetzt eine abbruchartige Veränderung prognostizieren oder erwarten, sondern ich sehe tatsächlich eine graduelle Verschiebung. Ich sehe, dass auf der globalen Bühne das Gold als das ultimative Reservemedium, was es ja seit 5000 Jahren immer auch gewesen ist, monetäres Medium erster Güte, dass es diese Rolle schleichend wieder einnimmt und eben die Schulden, insbesondere die US Treasuries, die Staatsanleihen der USA, als primäres Reservemedium mittlerweile wieder ablösen. Und das korrespondiert exakt mit den von Ihnen angesprochenen Deglobalisierungstendenzen. Wir sind eben an einem Übergangszeitpunkt von einer rein US-dominierten, hegemonialen Weltpolitik. Da kann man sagen, das war ein stabiler Zustand in den letzten 60 Jahren. Das ist so. Da hat halt ein Raudi auf dem Schulhof festgelegt, wie die Spielregeln ablaufen. Und auf jeden Fall war es stabil. Ob das für alle Teilnehmer der ideale Zustand gewesen ist auf diesem Schulhof, sei mal dahingestellt. Aber jetzt befinden wir uns eben in einer Zeit, wo zusehends durch Sanktionen, durch unilateristischen Aktionen, teilweise ja auch durch vielleicht auch panikgetriebenen Erhaltungsmaßnahmen, diese Ordnung herausgefordert wird. Und spätestens in den 5 Corona-Jahren haben wir ja gesehen, dass eine rein auf Effizienz getriebene Weltstruktur ja auch einen Gegenpol hat, der fehlt, nämlich die Resilienz. Und jetzt nützt es ja nichts, wenn ich maximal effizient bin ökonomisch und meine Finanzderivate durchoptimiert habe, die Welt finanzialisiert habe bis zum Anschlag, aber am Ende keine Güter mit meinen Derivaten kaufen kann, weil die dislokiert sind, nicht mehr einlösbar sind, die Forderungen nicht mehr entsprechend physisch gedeckt werden können. Und all diese Effekte finden derzeit aus meiner Sicht statt und ich erwarte eine sich zwar beschleunigte Entwicklung im Zeitverlauf, auch in der Ereignisdichte, aber tendenziell sehe ich immer noch einen graduellen Übergang von der alten US-hegemonialen Struktur, wo der US-Dollar das Maß aller Dinge ist, hin zu einer multipolaren und damit auch diversifizierteren Währungsordnung, wo am Ende das neutrale Medium Gold nach meiner Analyse eigentlich wieder den zentralen Ankerpunkt einnimmt und damit auch die Schuldenlasten durch eine Remonetarisierung oder durch eine Neubepreisung dann auch wieder materiell auf ein Niveau eindeckt, Da glaube ich tatsächlich an die Effizienzkräfte der Märkte, dass wir wieder ein Gleichgewichtsniveau bekommen, was allerdings auch eine Neubepreisung des Goldpreises
beinhaltet. Wo siehst du den? Das ist natürlich, was alle wissen wollen. Wo steht der Goldpreis am Ende dieses Geldsystems?
Was ist denn der Dollar? Der Dollar ist begrifflich im 16. Jahrhundert entstanden, im böhmischen Joachimsthal als Taler, eine Silbermünze. Das war einfach nur eine Gewichtsangabe für eine Menge Silber in dem Fall. Und so sind alle Währungsbezeichnungen historisch nichts anderes gewesen als Gewichtsbezeichnungen für Gold oder Silber. Und überhaupt erst mit der Einführung der Notenbanken ging es ja los, dass man das umgedreht hat und nicht mehr den Dollar als einen Bruchteil, ein Zwanzigstel einer Unze Gold bezeichnet hat, sondern dass man das Gold angefangen hat in, ich nenne es mal despektierlich, Funny Money, weil eben beliebig ausdehnbaren Einheiten zu bezeichnen. Insofern sind, schaut man sich historische Entwicklungen an, doch nominale Angaben am Ende des Tages Makulatur. Wir werden im Trend höhere Notierungen sehen. Was mir aber viel wichtiger ist, ich gehe davon aus, dass solange wir uns in dieser Übergangsperiode befinden, wir auch relativ steigende Goldnotierungen sehen werden. Das heißt, Gold wird weiterhin andere Anlageklassen outperformen, so wie es eben schon in den letzten 25 Jahren nahezu unbemerkt übrigens von den allermeisten Mainstream-Ökonomen der Fall ist. Wenn man sich beispielsweise Aktienmarktentwicklung anschaut, haben wir eine schöne Vervierfachung beim S&P. Schauen wir uns das mal im ultimativen Währungsmedium Gold an, haben wir einen Verlust von 70% nominal. Ja. Und das ist für mich die viel realere, die viel wahrscheinlichere Umverteilung gleich Enteignung. Denn in einem inflationären Geldsystem können immer die Notenbanken die Menge ausweiten. Sie können immer maximal intervenieren, natürlich zulasten ihrer Feuerkraft im Sinne von Vertrauenserosion und dann auch von Kaufkrafterosion bei den Geldbesitzern.
Nico, ein Asset hat Gold nicht outperformed und das heißt Bitcoin. Also das digitale Gold war besser als alles andere, muss man sagen.
Es kommt auf den Zeitraum an. 2025 war Gold tatsächlich besser. Aber
das läuft noch, Marc.
Also erstens mal danke für die Einladung und Gratulation zu dieser tollen Veranstaltung. Ich bin wirklich schwer beeindruckt.
Und eher schwer zu beeindrucken. Ja, also wirklich.
Ich habe das öfter mal im Alltag, dass ich mir denke, da habe ich schon wieder einen Grund gehört. Ja, Gott sei Dank gibt's Bitcoin und diese Diskussion führt mich genau zu diesem Punkt wieder. Weil ich natürlich das alles schon kenne, schon seit Jahren kenne und auch schon die Angst hatte, dass einmal eines Tages wir aufstehen und dann ist alles weg. Aber ich glaube, und das habe ich über die Jahre gelernt, diese Enteignung, von der wir da sprechen, die Inflationierung, die Staatsschulden, all diese Dinge, das ist eben kein Event, das ist ein Prozess.
Genau.
Ganz genauso wie du sagst, du hast das Buch mit dem Crash geschrieben, dann sagt jeder, ja, wo ist er jetzt, der Crash, Herr Friedrich? Und dann sagst du, ja, wir sind mittendrin und da hast du natürlich recht. Ja, also wir sind in gewissem Sinne da drinnen. Und das System, dieses Schuldgeldsystem, von dem wir sprechen, und ich bin auch mit dem Herrn Mayer dafür dankbar, dass er gesagt hat, es hat ja auch seine Vorteile. Es hat zum Beispiel den Vorteil, auch aus Sicht der Notenbanken und der Staaten und der Regierungen, dass ich im Zweifelsfall einfach Geld drucken kann. Ja, das ist im akuten Fall besser als alle anderen Alternativen, ne? Weil niemand will den ultimativen Totalcrash sehen. Die negativen Effekte des Ganzen sind dann natürlich, dass dieser Prozess der Enteignung all derer, die in Geld sparen, fortgeschritten wird. Und die Assets steigen. Und zwar nicht nur Gold und Bitcoin, sondern auch die Aktien natürlich und andere Assets, Immobilien. Jetzt ist es so, die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer mit Abstrichen sind extrem große Geldsparer. Wir wurden dazu erzogen, D-Mark hart, Schilling hart, Franken bis heute relativ hart. Ich glaube, in Deutschland sind es so an die 4 Billionen, die auf Sparbüchern rumliegen. Bei uns in Österreich sind es 400 Milliarden. Das ist natürlich vollkommen sinnlos. Ne? Und ja, das hat auch zusätzliche Gefahren, weil dieses Geld ist im Zweifelsfall natürlich unter Zugriff. Und Bitcoin hat die Möglichkeit geschaffen, Geld außerhalb dieses gesamten Systems zu speichern und zu bewegen. Mit dem Vorteil, dass das Ganze digital ist und deswegen muss man es erst einmal begreifen, wie es funktioniert und sich auch zutrauen. Also diese volle Eigenverantwortung, die man bei Bitcoin hat, auch die nicht physische Vorhandenheit, also die Tatsache, dass ich es nicht als Goldmünze in der Hand halten kann, da muss ich erstmal mental drüber. Und das verstehe ich auch, dass das seine Zeit braucht. Aber ja, wir sind jetzt in eine Phase eingetreten, wo zumindest das Fiat-System und der Markt das auch nicht mehr bekämpft. Die nächste Herausforderung ist dann, zu schauen, dass nicht alle Menschen ihre Bitcoin in Form von Papieren halten. Ich habe nichts dagegen. Ich bin der Meinung, dass ETPs und ETFs als Diversifizierung eine wichtige Angelegenheit sind und auch ein nächster Schritt, logischer Schritt in den Markt. Aber Ganz hinten habt ihr den Stand von der Bitbox und von Sidor. Das sind die Produkte, die ich da auch empfehle in dem Zusammenhang, weil man muss dann schon seine eigene Verantwortung übernehmen. So wie ich eine Goldmünze in der Hand halten kann, kann ich Bitcoin auch metaphorisch in der Hand halten und mich schützen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, was die Multipolarität und den Dollar betrifft. Ich habe das vor 10, 15 Jahren hätte ich sofort unterschrieben, der Dollar ist Geschichte, als nächstes kommt der Yuan oder vielleicht sogar der Euro. Inzwischen bin ich mir, die Amerikaner sind schon sehr, sehr pragmatisch und sehr, sehr geschickt dabei. Und jetzt kommen sie mit den Stablecoins und fluten die ganze Welt mit Dollars und die Frau Lagarde in Frankfurt ist ganz hysterisch. Also ich finde das schon sehr witzig. Ja. Und Gold, lustigerweise, ist wiederum eigentlich unsere Trumpfkarte. Die Eurozone hält 13.000 Tonnen Gold, sprechen relativ selten darüber. Das ist immerhin deutlich mehr als die Amerikaner halten mit ihren 8.000 Tonnen. Klammer, ja, ich weiß, wir müssen erstmal nachschauen, ob die da sind, Klammer zu. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Zahlen irgendwo richtig sind. Ja? Also ich glaube auch, dass Gold in seiner Bedeutung als Reservewährung wächst. Ich glaube, das sehen wir jetzt. Das sehen wir an den Zukäufen in China, Russland, aber auch in Europa, auch im Privaten. Und nach Gold kommt dann, das ist, glaube ich, relativ klar, Bitcoin, weil das einfach diese digitale Möglichkeit gibt, auch unabhängig von dem jetzigen System tatsächlich ein ganz neues System aufzubauen. Und da stößt Gold, das ich sehr, sehr schätze, an seine Grenzen. Wenn ich zum Beispiel nach Panama fliegen möchte, kann ich nur, glaube ich, Gold nur in beschränktem Maße mitnehmen. Bitcoin ist quasi schon da. Ne? Also wenn ich einreise, auch nach Amerika, und mich fragen, wie viel haben Sie mit, sage ich, na, nichts habe ich mit, ja, weil Bitcoin kann ja nicht reisen. Das ist immer und überall gleichzeitig. Und das ist schon eine wirklich kraftvolle Technologie, wo man, glaube ich, es wichtig ist zu wissen, man sollte sich damit beschäftigen und auch gar nicht so stark auf den Preis achten, weil es ist nie zu spät dafür, aber jetzt, wo der Preis ja relativ schwächelt im Vergleich zu den Jahren davor, ist eigentlich, auch wenn es sich anders anfühlt, die richtige Zeit dafür.
Ja, also generell ist es ja so, dass Gold und auch Bitcoin meiner Ansicht nach in jedes Portfolio gehören. Und wir sehen ja jetzt die Entwicklung, eine Art Geldtransformation, dass die Staaten so viel Gold kaufen, du hast es auch schon erwähnt, auch die Notenbanken so viel Gold kaufen wie noch nie zuvor. Also anscheinend trauen sie ihrem eigenen Produkt nicht mehr, sozusagen dem ungedeckten Papiergeld. Das wäre so, wie wenn der VW sagen würde, ich verkaufe jetzt Tesla, weil unser Produkt ist scheiße, was es ist. Ja. Und dann sagt die Notenbank, ja, ich gebe lieber meine wertlosen Papierscheine her und kauft lieber Gold. Also egal welche Notenbank, alle haben Rekordzukäufe gemacht in den letzten Jahren, was ein ganz klares Anzeichen ist über den Zustand unseres Geldsystems. Und immer auch daran denken, im Fourth Turning, im Paradigmenwechsel, entsteht immer das neue Geldsystem, wenn das alte stirbt. Und da ist dann Bitcoin auf den Schirm gekommen. Und wir sehen ja auch, dass die ersten Notenbanken Bitcoin kaufen, also die tschechische Notenbank oder auch die ersten Fonds in Luxemburg, in Norwegen und natürlich die Bitcoin-Reserve in den USA. Jetzt, es weckt natürlich Begehrlichkeiten. Ne? Also wir reden immer mehr über Abgaben, weil wir gesehen ja, ne, die Politik ist strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen und braucht immer mehr davon. Ja? Und Sozialisten brauchen immer euer Geld, bis halt nichts mehr da ist. Aus dem Grund kommen ja dann neue Abgaben, ja, noch mehr Steuern und so weiter. Statt das Geld zu sparen, noch eine Tabaksteuer, noch eine Vermögensabgabe und jetzt natürlich auch die Kryptoabgabe. Da kommt jetzt der Herr Matusek als Steuerberater ins Spiel. Glauben Sie, dass die Kommunisten in Berlin tatsächlich jetzt nicht nur ans Vermögen gehen der Superreichen, die Steuersätze erhöhen, sondern dass sie jetzt auch sagen, so, Krypto muss jetzt auch besteuert werden, weil das ist uns ein Dorn im Auge. Jahrelang haben die linken Spinner gesagt, es fällt auf null, vorsichtig, ist eine Umweltsau. Jetzt auf einmal wollen sie auch was vom Kuchen abhaben. Was wissen Sie? Was kommt auf uns zu?
Naja, wissen tun wir nur genau das, was eben gesagt wurde, dass das Thema Einnahmen auf Staatsseite immer mehr auf das Tableau kommt. Und in Verbindung mit dem Thema Vermögensschutz, wo ganz klar eine Diversifizierung, wo ganz klar eine Strategie wichtig ist, wo es über Gesellschaftsformen natürlich sehr, sehr wichtig ist, sein Vermögen zu schützen, ist es sehr, sehr wichtig, in Sachwerte zu investieren. Und das, was wir einfach in den letzten Jahren, ja, wenn nicht sogar vor Jahrzehnten angefangen haben, was wir sehen, ist, dass der Staat versucht, Wissen aufzubauen über all genau diese Assets. Es hat angefangen mit dem Thema Bankguthaben. Die Einführung der Abgeltungssteuer, wenn man sich erinnert, war aus meiner Sicht natürlich ein Stück weit ein vergiftetes Geschenk. Warum? Weil auf einmal die Banken mit dem Staat zusammengearbeitet haben, um im Grunde genommen ihr Vermögen transparent zu machen. So, an das Thema Bankguthaben hat der Staat einen Haken gemacht, wissen wir. Was ist danach gekommen? Die Immobilien. Immobilien, es war schon immer so, jeder, der Immobilien hat, wird es wissen, wird es bestätigt bekommen. Jeder Notarvertrag geht ohnehin, steht ganz am Schluss, eine Abschrift geht an das Finanzamt, das heißt, das Finanzamt wusste es. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, ich war selbst mal auf dieser Seite, ich war selbst beim Finanzamt, nein, sie wussten es nicht. Wenn sie sich in das Finanzamt begeben haben, da gab es stapelweise Aktenberge mit unausgewerteten Notarverträgen. Das haben die irgendwann mal verstanden und haben gesagt, naja, wie kriegen wir das Ganze digitalisiert? Wir kriegen es selbst nicht hin. Also machen wir die Grundsteuererklärung. Jeder, der irgendwas mit Immobilien zu tun hatte, war gezwungen, vor wenigen Jahren eine Grundsteuererklärung abzugeben und so zu digitalisieren, was sie an Immobilien haben. So, zweiter Haken der Finanzverwaltung. Und was ist jetzt gekommen? Und dann sind wir genau beim Thema Krypto. Naja, die Transparenzpflichten, die Ausweitung der Transparenzpflichten. Und auf einmal müssen viele dieser Börsen auch tatsächlich melden, wie hoch ihr Kryptobestand ist. Das ist de facto einmal nichts Schlimmes. Aber ganz wichtig, der Staat macht auch jetzt hier einen Haken dran. Und dass dann die Überlegung jetzt von Klingbeil geäußert wurde, zu sagen, naja, offensichtlich sehen wir jetzt, dass da ein gar nicht so kleiner Wert da ist. An den wollen wir auch ran. Das ist für mich nur nachvollziehbar. Und deshalb, ich verstehe diese Überlegungen. Ich glaube, sie werden noch intensiviert werden. Und ich glaube zugleich, und ich denke nicht, dass da die Hoffnung so sehr ist, sondern ich glaube wirklich, meinem Rechtsverständnis nach, kann man die Jahresfrist auf privater Ebene bei den Kryptos nicht kippen. Warum kann man sie nicht kippen? Das ist ähnlich wie die 10-Jahresfrist bei Immobilien, die auch mit jeder neuen Wahlperiode mal in Frage gestellt wird. Aus meiner Sicht wäre es im Moment verfassungsrechtlich sehr, sehr schwierig, daran zu gehen. Und ich glaube nicht, dass das eine Regierung so umsetzen kann. Und zugleich wird es eben umso wichtiger, einfach sich wirklich zu diversifizieren. Und da sind wir bei Krypto natürlich mit den genannten Möglichkeiten, ja auch mit Cold Wallets, mit allen anderen Möglichkeiten der Diversifizierung, die man auch spielen sollte, um auch ein steueroptimales Ergebnis zu haben, doch sehr, sehr gut unterwegs.
Sie haben jetzt gesagt, Gold, also Bitcoin, die Haltefrist von einem Jahr danach steuerfrei, sind alle Gewinne, kann nicht gekippt werden. Das liegt daran, weil es auch wie Gold behandelt wird.
Naja, weil es wie Gold behandelt wird, ist zumindest wahrscheinlich die einfache Sichtweise. Es gibt tolle Gestaltungsmöglichkeiten, die ich gestern Abend auch schon mal nennen durfte. Wer es noch nicht kennt, soll das unbedingt tun. Wer Angestellter seiner GmbH ist, kann über einen Sachbezug sich 10.000 Euro annähernd steuerfrei ausschütten. Das geht meines Erachtens nach auch bei Bitcoin. Warum? Weil genau die Sichtweise bei Gold und bei Bitcoin gleich ist. Weil wir das sehr, sehr häufig tun in der Praxis, haben wir das auch über verbindliche Auskünfte bei den Finanzämtern schon dann durchexerziert und haben im Grunde genommen den Stempel bekommen, ja, es geht bei Bitcoin. Und 2 Wochen später kam der Anruf, na, so sicher sind wir uns doch nicht mehr.
Bei wem war das nur?
Ja, das frage ich mich. Also es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Die Finanzverwaltung äußert sich nicht final dazu. Meinem Empfinden nach, meinem Verständnis nach muss es so sein, weil sonst hätten wir die Folge, dass Bitcoin echtes Geld ist mit allen Folgen da dahinter. Und ich glaube, das will ein Staat noch weniger.
Ja. Jetzt eine Sache noch kurz, Horst. In Österreich hat man ja schon eine Kryptosteuer eingeführt, rückwirkend sogar 1,5 Jahre, 27,5%. Man hat sich natürlich hunderte Millionen versprochen. Nico, weißt du, wie viel der Staat eingenommen hat durch die Kryptobesteuerung?
Hast du es recherchiert?
Ja.
Also von mir hat er nichts bekommen.
Ich hab
den besten Steuerhack aller Zeiten gefunden. Verluste.
Ja.
Wenn du nichts verdienst, zahlst du auch keine Steuern. Nein, also Scherz beiseite. Ich bin sicher kein guter Trader, also was das betrifft. Nein, also es hat nicht gut funktioniert, glaube ich. Genau. Diese Hochrechnungen. Schau, warum passiert das? Da gibt es Firmen, die verdienen ihr Geld damit, Krypto-Steuerreports zu erstellen, ja, und die lobbyieren dann bei den Politikern dafür, dass die Politiker sagen, die Börsen müssen das jetzt machen, dann müssen die Börsen wiederum zu diesen Firmen gehen und diese Dienstleistungen einkaufen, und das ist einfach eine Geschäftsmöglichkeit. Geschäftemacherei am Ende des Tages. Und Politikern, vor allem im linken Politikern, kann man gut erzählen, da kannst du noch mehr Geld machen. Die 27,5% in Österreich sind besonders witzig. Die sind halt angelehnt an die Kapitalertragssteuer, die es eben auch bei Aktien und anderen Wertpapieren gibt. Die war früher mal 25%, war an den Spitzensteuersatz gebunden. Und dann 2012, also 4 Jahre nach der Finanzkrise, hatten wir einen roten Bundeskanzler, der meinte, also wir erhöhen jetzt den Spitzensteuersatz auf 55%. So schlagen wir den Wall Street Spekulanten ein Schnäppchen. Die schlagen wir damit und dadurch ist auch dann die Kapitalertragssteuer gestiegen. Also 27,5% ist meiner Meinung nach eine Frechheit generell, ja. Und für Bitcoin oder Krypto auch, aber man hat sich halt nicht wehren können dagegen. Ja, und es wurde sogar rückwirkend eingeführt, was wirklich also eine absolute bodenlose Frechheit ist, aber ja. Auch das ist bis heute leider Gottes juristisch nicht rückgängig gemacht worden.
Ja. Auf jeden Fall, man hat wirklich tatsächlich dreistellige Millionenwerte erhofft zu bekommen. Ja, ja. Und man hat jetzt in den letzten Jahren zusammen akkumuliert 36 Millionen Euro bekommen, weil natürlich jeder Österreicher clever ist und sagt, ich bin Hodler, ja, also oder ich versuche es irgendwie auszugleichen.
Man muss auch fairerweise dazu sagen, es gibt ja auch aufgrund der Regulierung in Deutschland keine riesengroßen Krypto-Player. Also Bitpanda aus Wien ist ja auch deswegen so groß geworden, weil in Deutschland für Bitcoin und Krypto immer eine Banklizenz verlangt wurde und deswegen gibt es hier auch keine Börsen, die überhaupt das Ganze umsetzen wollen würden mit der europäischen Verordnung. Gibt es das wahrscheinlich einfacher mit deutschen Kunden. Aber also sich davon zu erhoffen, dass der deutsche Staat sich saniert, halte ich für relativ absurd.
Gut, also generell haben wir ja in Deutschland, aber auch in Europa, wir haben ja kein Einnahmeproblem, wir haben Rekordsteuereinnahmen, wir haben Ausgabeproblem. Trotzdem immer mehr Abgaben, immer mehr Steuern. Dahingehend jetzt mal die Frage in die Runde. Ich fange mit Ihnen an, Herr Matusek. Was kann man denn machen, um Vermögen zu sichern, zu schützen vor Inflation, aber auch vor gierigen Griffeln der Politiker?
Ja, das ist tatsächlich sehr einfach und sehr schwierig zugleich umzusetzen. Einen guten Plan, Struktur in sein Vermögen bringen, Struktur in seine Unternehmen reinzubringen. Tatsächlich, wir haben es vorher gehört, auch mit Ländern wie Panama, einfach mit Ausland, einfach die richtigen Strukturen für einen selbst aufsetzen.
Auch Stiftungen sind ja auch interessant.
Stiftungen ist aus meiner Sicht hochinteressant, wenn man so will, die beste Rechtsform steuerlich gesehen, die es gibt. Hat zugleich natürlich andere Nachteile. Es gibt keinen Vorteil ohne Nachteil. Aber wer über das Thema Vermögensschutz in Verbindung mit Steuern nachdenkt, wird an der Stiftung als Rechtsform nicht vorbeikommen.
Ja. Ist denn jemand vom Finanzamt heute da? Keine Sorge, wir sind ab, wir bauen Brücken. Wir zahlen die auch. Also gerne strecken. Nee, weil also wir müssen ja Lösungen finden, die auch noch legal sind, weil jeder, glaube ich mal, würde für eine gute Gegenleistung auch gerne Steuern zahlen, aber momentan sehen, glaube ich, viele nicht mehr den Gegenwert. Also nichts funktioniert, ne? Busse fallen aus, Schulunterricht fällt aus, Politik fällt aus, also es ist wirklich nur noch irgendwie eine Abwärtsspirale und dahingehend möchte man natürlich gucken, was kann man noch legal machen, um sein Kapital zu schützen. Ich fange jetzt mal bei Herrn Mayer an. Was würden Sie denn aktuell oder wie schützen Sie Ihr Vermögen vor Inflation oder auch vor der EU und der Politik?
Also fange ich mal mit dem Zweiten an. Was einem ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass die Politik so blockiert ist, dass sie vielleicht es nicht mal schafft, da durchzugreifen und einem die Dinge jetzt wegzunehmen. Das ist ein bisschen meine Hoffnung.
Dass es lokal ist, die erstreckt. Also,
das wäre.
Also ich habe es nicht glauben können. Also, dass Klingbeil tatsächlich Finanzminister wurde. Es wäre so, wenn ich auf einmal keine Ahnung Koch wäre und ich kann nicht kochen. Also, es ist absurd, oder? Was macht es mit einem Volkswirt, der sieht, dass jemand komplett inkompetent ist, jemand, der nichts in seinem Leben gelernt hat, auf einmal über die Finanzen eines der größten Volkswirtschaften der Welt sozusagen beaufsichtigt? Fallen einem da die Haare aus wie beim Nico oder?
Also, unser Finanzminister ist Marxist.
Und noch schlimmer, ja, bei uns Antifa.
So wahnsinnig regt mich das nicht auf. Ich frage mich nur, wie Herr Klingbeil damit umgeht, wenn er zu den G7-Treffen kommt und sein Counterpart, der Finanzminister, ein ehemaliger Hedgefund-Manager
ist. Milliardär.
Und der Zentralbankchef Kevin Warsh, ebenfalls ein ehemaliger Hedgefund-Manager ist. Die sind doch mit allen Wassern gewaschen und manövrieren doch da unsere Leute komplett aus. Also von daher kann man sagen, arme Würstchen. Ja. Aber Also Ihre zweite Frage, da muss man schon was tun. Das ist klar. Da hat man Handlungsbedarf. Und ich glaube, das klang ja in der Runde an. Die hohe Staatsverschuldung, aus die wird der Staat nicht mehr herauskommen, indem er die Schuld zurückzahlt, sondern er muss sie tendenziell entwerten. Das heißt also, durch Inflation den Realwert drücken.
Das heißt, wir alle zahlen die Zeche.
Ja, also der nominale Werte behält, sieht, dass die in der Kaufkraft sinken. Egal, ob das jetzt ihr Konto, Girokonto ist oder der Euro, die Euroscheine in der Tasche.
Versicherungen,
oder die Anleihen, alles, ja, was nominal ist, da können Sie sich dann in der Zukunft weniger davon kaufen, weniger Güter, aber auch weniger Vermögenswerte. Also ist die Schlussfolgerung für den Anleger, Sachwerte zu bevorzugen. Und da hat man schon gesprochen, das Gold ist definitiv eine Währung, die zurückkommt. Auch deshalb, weil global diese unipolare Weltordnung, in der die Amerikaner das Sagen hatten, die ist ausgefranst in eine multipolare Weltordnung. Und da spielt das Gold als internationale Reservewährung wieder eine größere Rolle. Deshalb haben die Zentralbanken aufgestockt. Wobei interessant, zu dem Punkt vielleicht noch eine kleine Fußnote, eine ganz interessante Studie meiner ehemaligen Kollegen von der Deutschen Bank, die das mal genau angeguckt haben und sagen, ja, die Zentralbanken in den entwickelten Ländern haben deutlich die Goldquote erhöht, aber die Emerging Markets hinken hinterher. Das heißt, die haben noch einen deutlichen Bedarf, ja, was mich dazu veranlasst, eigentlich mittelfristig eher hoffnungsvoll zu sein, was den Goldpreis
angeht. Also ich bin absolut bullish. Ihr alle kennt meine Kursziele. Ja. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte zu besitzen, als eine Art Lebensversicherung, richtig, für meine Kaufkraft, für meine gespeicherte Lebenszeit in Form von limitierten, ja, Gütern. Und man muss Gold besitzen. Interessante Fußnote von meiner Seite, ja, aus noch. Und zwar, als der Iran gesagt hat, sie möchten jetzt eine Art Mautgebühr für die Straße von Hormuz haben, da haben sie ja nicht gesagt, wir wollen US-Dollar oder Euro, wir wollen auch kein Gold, sie wollten Bitcoin. Ja. Auch das hat noch mal gezeigt, okay, wenn jetzt ein Schergenstaat wie das Mullah-Regime im Iran auf einmal sagt Bitcoin und sie bringen praktisch Bitcoin auf die Geldebene, ist es schon ein Zeichen dafür, dass Bitcoin eigentlich jetzt angekommen ist als neue Asset-Klasse und natürlich auch ohne Drittparteienrisiko. Es kann nicht sanktioniert werden, es kann nicht eingefroren werden und es ist überall handelbar. Das also ganz schön smart.
Das ist eine sehr junge Asset-Klasse. Ich will noch einen Punkt, bitte, dann bitte. Bin ich fertig, damit ich dann nicht jetzt nur ein unipolares Portfolio hier bringe, weil unheimlich wichtig ist Diversifizierung. Ganz, ganz wichtig. Das heißt also, Sie müssen Ihr Gold ergänzen durch andere Realwerte. Und da spielen für mich Aktien eine sehr wichtige Rolle. Ich hätte gesagt, Immobilien auch. Aber Immobilien als Anlage sind in Deutschland, ich glaube in Europa, kaputt, weil die Politik so reingrätscht, ja, und ihnen derartige Auflagen als Eigner erteilt, dass das nicht mehr wirklich attraktiv ist. Aber deshalb Aktien müssen Sie nehmen und Gold müssen Sie haben.
Genau, und also da bin ich, Nico, darf gleich was sagen, da bin ich auch ganz bei Ihnen. Deswegen habe ich ja auch den Friedrich-Pott gegründet, um Aktien, das machen Sie ja bei Flossbach von Storch aus, dass man in diesem Rohstoff-Superzyklus, den ich glaube, den wir jetzt sehen werden in den nächsten Jahren, auch die richtigen Minenaktien findet. Also gerne, wenn ihr Interesse habt, informiert euch mal beim Team. Und wenn ihr Lebensversicherungen habt oder Riester und Rürup, da ist der Felix natürlich von ProLife der richtige Ansprechpartner, um das jetzt umzumünzen in reale Werte. Raus aus den Papierwerten, die helfen euch, rein in Sachwerte.
Ich habe noch einen Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, wie man sich davor schützen kann. Ein Räuber, der bei Ihnen in die Wohnung einbrechen will, spioniert zuerst mal die Lage aus. Und wir kriegen jetzt, angefangen hat es 2021 mit einer Studie von der EU, ein Vermögensregister. Das treibt sich jetzt immer weiter. Und für mich ist das Äquivalent dazu, wie ein Räuber jetzt die Vermögenswerte von jedem Einzelnen ausspioniert. Sie werden das dann digital eingeben müssen. Und ich für mich persönlich habe entschieden, das muss jeder für sich selber entscheiden, dass ich mich per Gericht dazu zwingen lasse, dieses Vermögensregister auszufüllen.
Ist das schon aktiv?
Das ist noch nicht, aber man redet immer stärker darüber. Und ich muss sagen, ich werde sogar Ordnungsgelder bezahlen und werde es trotzdem nicht machen. Man wird mich dazu zwingen müssen. Und ich hoffe dann, dass dann irgendwann die großen Rumors kommen, dass die Politik sich lähmt innerlich und da nicht weiterkommt und dass sie mich damit dann so weit retten kann, bis es dann vorbei ist.
Genau, ja. Ja. Also ich glaube auch, wichtiger denn je ist ziviler Ungehorsam. Also wenn, ich habe auch immer mal gesagt, wir könnten alle morgen den Rundfunkbeitrag abschaffen, einfach mal alle die Lastschrift abbestellen, dann ist es ganz schnell vorbei, das Spiel. Ein anderer Interviewpartner hat gesagt zu mir, dass man einfach mal, das Video kommt bald, dass die Unternehmer mal keine Steuern abführen sollten. Wenn es 5.000 machen, dann bricht alles zusammen. Ist natürlich kein Aufruf dazu, das darf ich nicht machen, aber das wäre schon interessant, weil dann ist der Stecker ganz schnell gezogen. Wenn der Steuerberater nickt, ist es immer ein gutes Zeichen. Und er war beim Finanzamt, ja, genau. Ihr könnt hier schon mal über den QR-Code eure Fragen hier reinstellen, gerne an jeden von dem Panel einfach mal gucken und eure Fragen stecken. Bezüglich Vermögensschutz, bist du all in Bitcoin, also 100% Bitcoin, aber du hast doch auch Gold, du warst doch früher schon Goldbug.
Also ich habe jetzt, wenn du es vorher erwähnt hast, ein ganz neues Argument pro Bitcoin gefunden, weil das heißt ja immer, ja, aber was mache ich mit Bitcoin, kann ich ja meinen Kaffee nicht damit bezahlen? Dann kann ich sagen, ja, aber ich kann mit meinem Öltanker auf die Straße von Hormuz fahren.
Ja? Österreich hat keinen Zugang zum Meer.
Nein, also ich bin da auch on the record. Ich mein, ganz grob sag ich gerne 2/5 Bitcoin, 2/5 Aktien als weltweiter ETF und 1/5 Gold ist, glaube ich, habe ich jetzt nicht quasi wissenschaftlich bestätigt, sondern das ist eine Gefühlsgeschichte. All in Bitcoin kenne ich viele Leute, die das machen. Da muss man schon sehr überzeugt sein. Dasselbe gilt aber für All in Gold. Ich glaube, wenn du weltweit diversifiziert bist mit einem Aktienportfolio, jetzt viele sagen dann, ja, aber das geht ja alles nach Amerika, das sage ich ja gut so, ja, weil das ist in Wahrheit, also if you ask to join a war that's over nothing, it's best to join the side that's gonna win, ja. Und außerdem, das ist halt das Kapital. Also ich glaube, damit bist du wirklich so gut diversifiziert, sowohl was die Assetklassen betrifft, als auch was die Regionen betrifft, als auch was die Technologie betrifft, weil Bitcoin ist die einzige Technologie, die das wirklich ermöglicht, zu 100% in Eigenverwahrung, ohne gegen Parteirisiko zu gehen.
D'accord, absolut. Also ich bin auch ein großer Fan von Diversifikation, also Aktien gehören rein, Gold, Silber, Bitcoin etc. pp. Herr Matusek, wie sieht's bei Ihnen aus?
Kann ich auch nur zustimmen, vor allem, weil das natürlich auch im Moment die steuerlich attraktivsten Geschichten sind. Wenn wir im Moment wirklich über Gold reden, über Bitcoin reden, was absolut steuerfrei sein kann, wenn man es richtig macht, besser als 0% kriegen selbst wir nicht hin. Und insofern auf jeden Fall 100% zustimmen.
Ja. Also aktuell, ihr wisst ja alle, Edelmetalle, aber auch Edelsteine und Bitcoin natürlich ein Jahr halten als Privatperson, sind alle Gewinne noch steuerfrei. Man kann auch auf Bestandsschutz natürlich hoffen. Bei Aktien die Abgeltungssteuer natürlich, ne, mit 25% plus Soli. Robert, was machst du als Diversifikation?
Ja, also ich bin natürlich chronisch überinvestiert in Edelmetallen, bin aber gleichzeitig im Produktivkapital, in Aktien investiert. Das liegt nun mal daran, dass mein Unternehmen eben im Edelmetallsegment tätig ist und somit sowohl mein Produktivkapital als auch mein Edelmetall als Grundlage hat. Und ansonsten natürlich die Diskussion, ob jetzt Gold oder Bitcoin, wir haben die ja auch schon geflissentlich geführt. Aus meiner Sicht ist das eine sekundäre Diskussion. Das Grundverständnis ist doch erst einmal, wir brauchen intrinsische Werte, wir brauchen Lösungen, die dieser ganzen Schuldgeld Systematik und der daraus resultierenden Inflationierung einen Vermögensschutz bieten. Wir brauchen am Ende Untakeables, sowohl in monetärer Hinsicht, aber auch im Sinne von persönlicher Resilienz. Das ist vielleicht noch der Aufruf, den ich mich auch gerne anschließen möchte. Vielleicht auch mit einer Anekdote einfach. Ich bin in einem repressiven System aufgewachsen. Ich bin
in Deutschland?
Ich bin in Rumänien geboren und bin im Alter von 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Und in Rumänien hatten wir natürlich auch im Kommunismus allerhand repressive Systeme und Gebote und Verbote.
Siehst du eine Korrelation zur aktuellen Zeit?
In der Tat erkenne ich viele Symptome, die diesen geistigen Ursprungs sind. Und das ist eben auch vielleicht etwas, was sehr früh mich hat diese Sensorik entwickeln lassen, ausgerechnet im Edelmetallbereich, auch als Medium des Schutzes vor allzu viel Zentralisation und staatlichem Autoritarismus, systemischem Selbstschutz sozusagen in monetärer Hinsicht, da eine Unterstützung oder eine Lösung zu offerieren. Aber am Ende des Tages stelle ich auch fest, und das ist kein Aufruf, sondern es ist nur eine Beobachtung, je repressiver ein Staat wird, je mehr Intervention, je mehr Zentralismus, je mehr Unterdrückung auch von Innovationskraft und von marktlich getriebener Prosperität und Produktivitätsentfaltung, umso mehr kommt die Widerborstigkeit und irgendwann kommt man auch an einen Punkt, wo der gefolgsam an seine Grenzen stößt.
Ja, ich glaube auch mit jeder Krise werden mehr und mehr Menschen erkennen, dass sie ihr Geld sichern müssen, dann werden sie Gold entdecken, sie werden Bitcoin entdecken, Edelmetalle entdecken. Frage kurz an euch, ihr Lieben, wer von euch besitzt denn schon Gold, Silber, also Edelmetalle? Alle. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, abgehakt. Ich glaube, Flexgold kann abpacken und gehen. Was ist mit Bitcoin, wert Bitcoin? Wow, hey, die Arbeit lohnt sich doch, Nico. Guck, man muss nur ständig weiter informieren. Horst, wir haben jetzt schon eine Frage aus dem Publikum. Vielleicht als erstes, vielleicht deine Vermögensstrategie zum Schutz vor Enteignung, Inflation. Und dann die erste Frage von Max. Wo ist Max? Max hat eine Frage gestellt an Horst, nämlich, warum ist Bitcoin kein Schutz vor dem Great Taking? Also fängst du an mal mit der Frage bezüglich Vermögensschutz. Wie sicherst du dich ab?
Also Vermögensschutz bedeutet als allererstes, was alle gesagt haben, Diversifikation,
ja.
Dann keine nominellen Werte, sondern Assetklassen verschiedenster Natur, breit gestreut. Und dann fängt es bei vielen an, die sagen, ja, ich habe meinen ETF, da spare ich dann rein. Und ich habe dann meine 2 Goldtaler zu Hause unterm Kopfkissen und dann habe ich eine kleine Bitbox und habe da meine Bitcoins drauf. Dann muss man sich am Ende fragen, sind wir alle in derselben Legislatur drin? Sind wir alle im selben Land? Ganz, ganz viele haben noch nicht über Landesgrenzen hinaus diversifiziert, dass sie ihr Geld jetzt nicht nur bei einem deutschen Broker liegen haben, sondern sie sollten es auch bei einem ausländischen Broker haben und jetzt tendenziell nicht so sehr in der EU, sondern eigentlich auch außerhalb von der EU. Auch wenn an dieser Stelle irgendwo die Staaten dann den Zugriff vielleicht finden werden. Aber es gibt niedrig hängende Früchte, die man vom Staatswegen zuerst holt. Und wenn man weiter im Ausland sitzt mit seinem Assets, man muss natürlich 100% steuerehrlich sein, sonst ist man irgendwann schlecht dran, ne? Und die liefern auch alle immer ganz sauber die Berichte, die gibt man dann ab. Aber wenn dann irgendwann der Staat kommt und sagt, hier, jetzt abliefern, dann sagt der fremde Staat vielleicht, nein, oder nicht sofort, oder ich hätte gerne einen Gegenwert, einen Deal oder irgendwas. Auf jeden Fall ist man dann schon mal eine Hürde weiter, aber immer ganz wichtig, legal bleiben. Und sonst gehört man nämlich der Katz.
Hm. Und was ist mit Bitcoin und Great Taking? Ist es kein Schutz vor der Great Taking?
Das unterstellt er mir gerade, dass es kein Schutz wäre. Ich sehe es so, dass der Bitcoin tatsächlich an der einen oder anderen Stelle angegriffen werden kann. Und zwar jetzt nicht, dass über 51% der Leute da drin sind und so weiter und so fort, sondern ganz einfach, wenn die Staaten den Bitcoin verbieten. Dann kann ich nicht zum Bäcker gehen und kann mir was kaufen. Weil wenn der Bäcker sich da ein kleines Terminal aufstellt, wo man mit seinem Bitcoin zahlen kann, das kriegt der Staat mit und dann kriegt er das verboten, weggenommen und so. Das heißt, man kann mit seinen Bitcoins so reduziert werden, dass die Bitcoins am Ende eine Fluchtwährung darstellen in Regionen auf der Welt, wo Bitcoin dann noch zulässig ist. Nach China brauchst du nicht gehen, nach Bangladesch kommst du in den Knast. Also es ist nicht so viel, was dann an Zielland mit Bitcoin überbleibt. Mittelamerika, Südamerika, sicherlich das eine oder andere Land. Aber es ist nicht so einfach, dass jedermann sagt, ich mache da 100% Bitcoin und das ist sicher, das nimmt der Staat mir nicht weg. Dann habe ich nachher das Bitcoin-Zeug und kann damit nichts anfangen.
Nico, siehst du ein Bitcoin-Verbot? Weil ich sehe es nicht wirklich, aber
ich glaube, sagen wir so, das Thema gibt es natürlich, seitdem es Bitcoin gibt. Ja. Die Gefahr ist heute geringer denn je. Also selbst wenn der Staat, selbst wenn der deutsche Staat jetzt sagt, wir wollen da jetzt auch Steuern drauf erheben, ist das ist vieles, aber das ist kein Schritt in Richtung Verbot, sondern eher ein Schritt in Richtung von, wir hätten gerne einen Teil des Kuchens. Und das ist ja auch nicht unbedingt ein schlechtes Signal. Bitcoin ist mit BlackRock und JP Morgan und an der Wall Street. Bitcoin ist mit einer offiziellen Reserve im Weißen Haus. Das sind Entwicklungen, die hätte ich vor 5 Jahren noch gar nicht erwartet. Ja. Also die Gefahr sehe ich derzeit ehrlich gesagt gar nicht. Und selbst wenn, es gab ja auch mal ein Goldverbot und wir sitzen immer noch hier und reden über Gold. Also du kannst Dinge zwar verbieten, aber deswegen verschwinden sie nicht.
Aber ein paar Jahrzehnte muss man warten.
Ja, natürlich, ja, also das ist schon klar. Also ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist. Ich sage nur, dass ich es nicht für wahrscheinlich halte, auch weil ultimativ, und da haben wir auch am Anfang angefangen, sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin, irgendwie müssen wir den ganzen Laden wieder rekapitalisieren eines Tages. Und das wird bedeuten, dass wir diese ganzen Dinge, die realen Werte einfach aufwerten lassen müssen. Und Robert hat gesagt, wir vertrauen da auf den Markt. Ich meine, ultimativ haben sogar Notenbanken ein Interesse daran, ihre Reserven aufzuwerten gegenüber ihren gedruckten Geld. Also ich sehe das Problem mit Bitcoin verboten derzeit, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich. Was ich aber noch gerne sagen würde, aber nur ein Satz, weil wir auch über die Politik vorher gesprochen haben. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, ja, man kann sich natürlich lustig machen über die SPD und die Marxisten im Finanzministerium und so weiter. Aber was mich wirklich wahnsinnig macht, ist dieses Fiat Money, Geld drucken. Die Inflation ist nichts anderes als die Zerstörung der Arbeiterklasse und der Mittelschicht. Ja, und jede linke Partei der Welt sollte sich dagegen mit Händen und Füßen wehren. Und dass das nicht geschieht, ist ein absolutes Armutszeugnis.
Ja. Aber das ist genau das Problem, nämlich, wie Henry Ford sagt, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Deswegen ist ja finanzielle Intelligenz so wichtig, deswegen machen wir ja Geld-Education. Das Problem ist nur natürlich, dass oftmals Politiker der linken Parteien absolut keine Ahnung haben von Geld oder von Geldsystemen. Ich sage auch immer eigentlich, die ganzen Klimakleber, die müssten sich eigentlich an der EZB festkleben und nicht auf der Straße. Ja, und ich bin auch nicht für Verbote. Das einzige Verbot, was ich tatsächlich verbieten würde, wäre Sozialismus.
Darf ich dazu vielleicht kurz was anmerken, weil du hast was ganz Entscheidendes gesagt, Nico, und du hast es jetzt ergänzt mit dem Verständnis der Politiker, der handelnden Politiker, sei es jetzt Fiskalpolitiker etc. Ich habe ein schönes Video, was ich übrigens euch allen empfehlen kann. Judy Shelton, kennt vielleicht ja der ein oder andere, ehemalige Wirtschaftsberaterin von Trump in der ersten Präsidentschaft, von ihm damals auch als Gouverneurin für die Federal Reserve noch vorgeschlagen am Ende, wurde dann abgelehnt. Die hat ein 45-minütiges Interview gegeben und hat unter anderem offengelegt persönliche Briefe, die sie mit politischen Protagonisten ausgetauscht hat, unter anderem mit Richard Nixon. Und Nixon hat ihr noch selbst gesagt auf Rückfrage, sie hat natürlich dann auch erwidert, Mensch, damals die Abkehr des US-Dollars vom Gold hat ja verheerende soziale und auch ökonomische Folgen gehabt. Und dann hat doch Nixon ihr doch allen Ernstes gesagt, ja, also die monetären Konsequenzen, das wäre nicht sein Spezialgebiet.
Ja, und das ist genau das Problem. Deswegen müsst ihr aktiv sein, weil ihr seid ja jetzt schon, allein, dass ihr hier seid, dass ihr Gold habt, dass ihr Bitcoin habt, schon 2-3 Schritte weiter, wie jeder Politiker in Berlin oder in Brüssel. Und es ist ganz entscheidend, weil, nochmal, die Politik wird 4 verschiedene Register ziehen. Es war in der Vergangenheit immer so. Entweder es kommt zu Wachstum, Wirtschaftswachstum, also die Wirtschaft muss stärker wachsen wie die Inflation in einer deglobalisierten Welt. Mit Protektionismus werden wir das nicht sehen. Ja, vor allem nicht in dieser Zeitenwende, in der wir uns gerade befinden. Es ist eher ein Gegeneinander statt ein Miteinander. Zweites, natürlich die Lösung Inflation. Also wir müssen die Zeche bezahlen, dass die Schulden inflationiert werden. Das heißt, wir alle zahlen dann den Schuldenberg ab. Die Politiker freuen sich, reiben sich die Hände. Die dritte Möglichkeit ist dann natürlich Hyperinflation oder Währungsreform. War immer wieder auch eine Lösung, ein probates Mittel. Und die schlimmste Möglichkeit, die schlimmste Lösung ist Krieg. Und da möchte ich noch kurz in die Runde reinfragen, natürlich, glauben Sie, dass wir als probates Mittel, um die Schuldenberge sozusagen aufzulösen und auch dann den schwarzen Peter zu sagen, ach, der Putin ist schuld, dass eure Rente und der Euro weg ist und die Lebensversicherung wertlos ist, jetzt können wir auch alles nur wieder aufbauen, dass Krieg vielleicht herangezogen wird, weil Herr Mayer, Sie würden vielleicht auch bestätigen, wir hatten Pax Americana, wir hatten die Friedensdividende, aber die Kriegsrhetorik, die wir jetzt hören, habe ich noch nie in meiner Lebzeit gehört.
Also das glaube ich nicht, denn damit kann man in Deutschland wirklich, wirklich keine Furore machen. Wenn Sie die Umfragen anschauen, wie viel deutsche Staatsbürger bereit sind, für dieses Land zu kämpfen, sind wir, glaube ich...
Wer würde für die Regenbogenflagge nach Russland ziehen?
Ziemlich unten, sage ich mal. Ja. Ich glaube, die Italiener sind in diesen Umfragen ganz unten, dann kommen wir und so weiter. Also das glaube ich eigentlich nicht, dass man damit punkten kann.
Also dann Inflation oder Währungsreform?
Also bei uns, würde ich sagen, ist es ein echtes Problem. Ja, das kann sein, dass die Währung erodiert und dass man dann irgendwann mal eine Art Währungsreform macht, die wird man nicht so nennen, aber faktisch wird es sein.
Also digitale Euro?
Vielleicht komme ich noch dazu. Die Älteren erinnern sich vielleicht, dass die Franzosen mal ein paar Nullen gestrichen haben. Dann war es der Ancien Franc, ein Nouveau Franc. Also ich glaube, dass wir in sowas gehen könnten. Aber ich würde es ein kleines bisschen differenzieren,
ja.
Herr Friedrich. In den USA läuft es nicht schlecht. Und ich glaube, die künstliche Intelligenz, wenn man sich das anschaut, sehe ich als Volkswirt, sehe ich schon in den Produktivitätszahlen. Das zeichnet sich ab. Wir konnten dann schon sehen, dass mit der Verbreitung der, was ich Netzwerkökonomie nenne, also alles das, was wir über Internet und so weiter machen, hat schon geschoben, die Produktivitätswachstum steigt. Und jetzt kommt nochmal ein Schub dazu. Man sieht's. Deshalb läuft der amerikanische Aktienmarkt eigentlich auch so gut. Das ist nicht alles nur Hype, da ist was dahinter. Das große Problem ist, dass Europa noch in der alten Wirtschaft feststeckt, in der Maschinenwirtschaft, Heavy Metal. Ne? Und wir finden den Anschluss nicht. Und deshalb sind wir in der Beziehung natürlich sehr viel mehr gefährdet als die Amerikaner, die zumindest theoretisch die Möglichkeit haben, mit einem KI-Produktivitätsschub diese Staatsverschuldung noch mal in den Griff zu kriegen. Ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber es ist möglich. Bei uns sehe ich die Möglichkeit also nur sehr, sehr gering.
Also wir werden nicht aus der Krise rauswachsen, sondern Sie sagen Inflation, Währungsreform und eventuell digitaler Euro als neue Währung, als Währungsreform.
Der digitale Euro kommt so oder so, weil die EZB da jetzt unheimlich Druck macht und den haben möchte, weil wir den amerikanischen Stablecoins nichts entgegensetzen können. Wir haben nicht die Unternehmen der Netzwerkwirtschaft, die das tun können. Wir sind weitestgehend auf amerikanische Zahlungssysteme, elektronische Zahlungssysteme angewiesen. Visa, Mastercard, wer immer da sein Mobile Phone hat und damit bezahlt.
Apple Pay, PayPal.
Liegen ja. Alles amerikanische Zahlungssysteme liegen dem zugrunde. Dazu kommt noch, dass wir im Finanzbereich digitale Währungen brauchen, weil wir steigen um von der händischen Settlement, das alles sehr, 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 sehr langsam war, Kostenincentiv, zu Real-Time Settlement und zwar auf digitaler Basis, auf Kryptobasis. Wir haben schon gesehen, ein paar Kryptoanleihen sind schon, tokenized Anleihen sind schon auf den Markt gekommen. Dazu brauchen Sie digitale Währung, Kryptowährungen, damit Sie das verknüpfen können. Und die große Gefahr, die die EZB sieht, ist, dass wir hinten runterfallen. Wir sind dann als immer noch mit Papier und Bleistift unterwegs und die Amerikaner besetzen diese ganze digitale Welt. Deshalb kommt das ganze Ding jetzt noch mal stärker durch. Ich sage nicht, dass das jetzt ein Erfolg werden wird. Ich glaube sogar, es wird ein Flop werden. Aber ich kann sehen, warum die es tun. Das ist eine defensive Aktion, um nicht in diesem Bereich komplett von amerikanischen Anbietern abhängig zu sein.
Dazu eine Anekdote. Wissen Sie, mir hat mal eine vorstandsnahe Quelle aus dem deutschen Bahnumfeld mal mitgeteilt, wie denn bei der Bahn intern getrackt wird, ob ultimativ die Züge pünktlich sind. Via Google.
Ja, das spricht für Deutschland. Ich bitte um kurze Antwort. Welches Szenario erwartest du von den Vieren? Wird es ein Krieg, wird es Hyperinflation, Währungsreform, Inflation oder Wachstum?
Höhere Inflation und letztlich auch dann Übergang auf die neuen technologischen Möglichkeiten, wo eine industrielle Revolution möglich ist und sich nicht wird vermeiden lassen.
Okay, danke. Horst?
Also ich sehe doch einen gewissen prozentualen Risiko eines Krieges. Nicht, weil der Deutsche da mitmachen will, sondern wenn ich mir anschaue, wie wir unsere Opferbrigade jetzt in den baltischen Staaten stehen haben, dass wenn da oben dann um 5.30 Uhr zurückgeschossen wird, dass dann deutsche Soldaten mitfällig sind dort oben und dass dann die Bevölkerung sagt, oh, jetzt sind die deutschen Soldaten gestorben, jetzt müssen wir auch. Also da sehe ich eine große Gefahr, dass wir uns so internationalisieren mit unseren Truppen, dass wir da in so etwas reingezogen werden. Aber allein ich sehe die Masse in der Bevölkerung nicht, ohne der Gen Z zu sehr zu nahe treten zu wollen. Aber die wissen nicht, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Und wir haben für 3 Tage Munition. Wie wollen wir den Krieg führen? Also das ist völlig absurd. Aber
und bald kein Kerosin mehr.
Ja. Die Gefahr ist da.
Okay, gut. Herr Matusek?
Naja, ich sehe auch die Gefahr einer Inflation verbunden mit der, und die sehe ich dieses Jahr wahrscheinlich mehr denn je, Gefahr einer Steuerreform, die noch im Sommer kommt. Warum im Sommer? Weil vielleicht sogar die deutsche Fußballnationalmannschaft etwas erfolgreicher sein könnte und die Zeit immer genutzt wird, um tatsächlich Steuerreformen, unliebsame Steuerreformen durchzudrücken.
Brot und Spiele.
Ja, im Übrigen eines der größten Probleme der Politik, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft in den letzten Jahren so schlecht abgeschnitten hat. Ja, genau.
Aber wir machen es einfach wie PSG, Paris Saint-Germain, und werden den Schiedsrichter bestechen. Dann wird es schon klappen.
Nehmen wir auch den Portugiesen dann fast.
Ja, genau. Ja. Nee, den Österreicher. Nico, was ist deine Erwartung?
Das macht mir natürlich Angst, weil wir sind jetzt zum ersten Mal seit 28 Jahren bei der WM dabei und mit Ralf Rangnick haben wir sogar einen guten Trainer, ja. Also da könnten ganz fürchterliche Steuerpläne um die Ecke kommen. Nein. Also zum Thema Krieg, ich meine, in Österreich sagen wir ja gerne, die Deutschen hätten keinen Humor, das stimmt aber nicht. Die Bundesregierung hatte jetzt ausgegeben, Deutschland soll die stärkste konventionelle Armee Europas werden, und zwar bis 2039. Ja. Ja. Also da gibt's PR-Leute, die haben gesagt, das Datum nehmen wir, das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Also jetzt Scherz beiseite, ich befürchte schon, dass man das ernst nehmen muss. Ich glaube, wenn wir auch, wir haben vorher darüber gehört, auswandern, dies, das, da geht's eben nicht nur um Vermögensschutz, da geht's auch um den Schutz des eigenen Lebens bis zum gewissen Grad, und es ist leider Gottes schon eine Konsequenz, es kann eine Konsequenz von kaputten Geldsystemen sein, dass die einfach wirklich, wirklich physisch abgerissen werden. Hoffen wir es nicht.
Ja.
Quasi die harmlosere Variante insofern wäre dann einfach eine weitere Inflationierung und einfach eine Beschleunigung dieses Prozesses, den wir jetzt seit spätestens 2008, 2012 mit der Eurokrise und dann oder 10 und dann eben 2020 mit Corona sehen. Ich glaube, dieser Zug, der hat garantiert keine Bremsen. Darauf können wir uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte einstellen.
Leider, leider. Also ich hoffe auch natürlich, dass die Steuerreform verhindert wird, dadurch, dass jetzt Neuwahlen entstehen, dass diese kaputte Regierung auch endlich scheitert. Dafür müssen wir alles geben de facto, weil wir sehen einfach, Merz kann es nicht und Dingball versteht es nicht. Und parallel müsst ihr euch einfach, ich rede immer über den Paradigmenwechsel, Fourth Turning, ja, also der Generationszyklus, den ich auch im Buch beschrieben habe, aber auch mit Neil Howe, der das ja sozusagen entwickelt hat, besprochen habe. Und wir sind in diesem Winter. Und im Winter beginnt immer der Umbruch. Man verliert, die Gesellschaft verliert das Vertrauen in die Institutionen, in die Presse, in die Medien, in die Politik. Und es entstehen geopolitische Konflikte. Warum? Weil die Welt sich komplett auf den Kopf stellt. Und das sind wir mittendrin. Ich glaube, wir alle spüren es, deswegen seid ihr hier. Und da müsst ihr euch mental, aber auch monetär vorbereiten. Deswegen machen wir das hier. Und ich kann nur sagen, danke ans Panel. Hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich hätte Stunden weitermachen können. Herr Mayer, Robert, Horst, Herr Matusek, Nico, tausend Dank. Und wie gesagt, danke auch euch für eure Aufmerksamkeit. Applaus